Amen. Preist dem Herrn. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der ist der wunderbare Herr und König. Und mein Thema heute ist, warum ist der Glaube so wichtig? Warum brauche ich Glauben? Das Thema ist also die Wichtigkeit des Glaubens. Warum ist der Glaube wichtiger? Als erstes, in 1. Korinther 13 wird der Glaube als erstes erwähnt. Glaube, Hoffnung, Liebe und so weiter. Und Liebe ist natürlich das Größte, aber zuerst einmal Glaube. Mit dem Glauben fängt alles an. Wenn der Mensch keinen Glauben hat, kann er keine Hoffnung haben und kann auch keine Liebe haben. Also die Bedeutung des Glaubens will ich heute betonen. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werde ich über das Christsein sprechen. Was ist Christsein? So viele Leute haben keine Ahnung, was Christsein. Nicht evangelisch, nicht katholisch sein. Es geht mir nicht um Religion. Es geht nicht irgendwie, dass wir einen christlichen Namen haben, sondern Christus in uns. Das ist die Botschaft, die ich morgen habe. Und am Sonntag habe ich auch ein gutes Wort. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen, lasst uns alles andere stehen. Gott lädt uns ein. Nimm diese Einladung an, was es auch immer ist. Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, Gott gibt, nehmen müssen wir selbst. Gott füttert uns nicht. Essen müssen wir selbst, sonst verhungern wir. Hier in Berlin, also ich war kurze Zeit hier in Berlin und da ist eine Frau verhungert. Und die Todesursache war, sie hat vollen Kühlschrank gehabt, sie hat alles gehabt, was sie brauchte, sogar eingemachte Gläser und doch ist sie verhungert. Warum? Weil sie nicht gegessen hat. Sie hat keinen Appetit gehabt. So, und deshalb, wenn wir keinen Appetit nach Gott haben, verhungern wir. Da kann alles perfekt sein, ein Überangebot, so auch jetzt, wie wir es auch hier machen mit unseren Predigten. Wir setzen sie ins Internet und viele hunderte Leute hören diese Predigten. Aber wenn du nicht hörst und nicht glaubst und nicht annimmst und nicht tust, dann musst du nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Mir geht es ganz besonders, jetzt am Sonntag wird es mir auch ein Anliegen sein, die Frucht. Es kommt auf die Frucht an. Der Herr sucht Frucht an uns. Und ein guter Baum hat gute Früchte. Ein guter Baum hat faule Früchte auch mal dazwischen. Das gehört dazu, dass ein guter Baum faule Früchte hat. Aber ein guter Baum hat viele gute Früchte. So, warum ist der Glaube so wichtig? Weil der Unglaube, der Ungehorsam, der Anfang der Sünde gewesen ist. Und ich möchte diese Tage mit der Schöpfungsgeschichte ein bisschen rummachen und mich mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigen, was am Anfang war. Deshalb viele Leute müssen zurückkommen zum Anfang. Wie war das? Adam und Eva haben Gott nicht vertraut, haben nicht an Gott geglaubt. Sie haben von dem Baum der Erkenntnis gegessen, weil sie gezweifelt haben. Sollte Gott gesagt haben. Und immer wenn wir an das Wort Gottes zweifeln, versündigen wir uns, machen wir Fehler. Sollte Gott gesagt haben. Das ist das ganze Übel. Damit hat alles angefangen. Der Teufel hat Gott angezweifelt, Gott in Frage gestellt. Und so, damit fängt die Sünde an. Die Sünde, der Anfang der Sünde ist, du stellst Gott in Frage. Auch als Christ sollte Gott gesagt haben. Gilt das für mich? Ist das für uns noch heute gültig? Krankenheilung, Reden in anderen Sprachen und vieles andere mehr. Der Teufel stellt es alles in Frage. Das war früher, damals viele Leute, aber heute nicht mehr. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott sich geändert haben. Und hier, so viele fangen an Gott zu zweifeln. Durch die moderne Theologie, dass man alles erklärt, die Wunder erklärt, alles so logisch. Ja, sollte Gott gesagt haben. Und solange du zweifelst, funktioniert bei dir, bei mir, bei uns nichts. Solange wir zweifeln, die Bibel sagt, ein Zweifler denke nicht, dass er von Gott was empfange. Wenn du an Gottes Wort zweifelst, an die Botschaft zweifelst, du schlägst deinen Glauben selber tot. Du tötest dich selbst, du zerfrisst dich selber durch den Zweifel. Und alles, was Zweifel ist, ist ganz arg wichtig, dass wir anfangen zu glauben. Da, wenn du zweifelst, da schlägt kein Medikament dir an, da keine Predigt, nichts funktioniert in unserem Leben. Wenn wir zweifeln, da kann uns niemand helfen. Wenn du an den Prediger zweifelst, wenn du an die Botschaft zweifelst, funktioniert nichts. So, Gott will, dass es das Wort Gottes bei uns anschlägt. Ein Zweifler bekommt nichts von Gott. Ein Zweifler ist wie eine Meereswoge, die hin und her schwankt. Mal hoch, mal tief, mal das, mal jenes. Ein Zweifler hat keine Orientierung, ist verunsichert, ist eingeschüchtert, durcheinander, vom Kurs abgekommen. Bin ich noch richtig? Funktioniere ich noch? So, das ist die große Frage. Wer zweifelt, der geht immer und fast immer in die falsche Richtung. Er denkt, er läuft, er ist in Bewegung. Und solange er sich bewegt, denkt er, ich bin ja unterwegs. Aber in die falsche Richtung. Verstehst du? In die falsche Richtung. Paulus schreibt hier an die Philipper, Kapitel 3, Vers 13, Brüder, ich zähle nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder begriffen hätte, aber eines tue ich euch kund, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Vor mir liegt das Ziel und der Preis und so weiter. Ich habe diesen Ruf gehört und folge dieser Berufung. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir auf dem Weg bleiben. Und zwar Gott glauben, Gott vertrauen, was er gesagt hat. Sein Wort gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und damit fängt alles an. Wenn du anfängst, an das Wort Gottes zu zweifeln, dann wird es nicht funktionieren. Mein Pastor, das war nicht mein Pastor, der mich getauft hat damals, da hat es da Taufkarten gegeben und mein Taufspruch war sowas Komisches. Ich habe immer nur komische Worte von Gott bekommen. Aber trotzdem, lange Zeit habe ich nicht verstanden, bis irgendwie mir ein Licht aufgegangen ist. Und er schrieb da auf meiner Karte als Taufspruch, Bruder, mal tut es, das ist für dich. Wie wird ein Jüngling, ich war damals noch sehr jung, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Halt dich an Wort Gottes, und das war meine Philosophie später, halt dich an der Bibel, egal ob du was verstehst oder nicht verstehst, halt dich an der Bibel, du wirst keine Fehler machen. Das Wort Gottes ist geläutert, das Wort Gottes ist perfekt, das Wort Gottes ist ewig, Gott hat gesprochen und es war so. Und Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Und das ist, was sie übertreten haben, diesen einen Baum. Eva wurde von Zweifel angegangen, weil sie das Gebot Gottes erst aus zweiter Hand kannte. Sie kannte das Gebot Gottes nicht aus erster Hand. Adam wusste, Adam hätte nicht gesündigt, weil er hat gehört, von allen Bäumen darfst du essen. Aber die Eva ist zusätzlich später gekommen. Und sie hat es nicht gehört und nicht, ja, aus Überlieferung. Deshalb hat sie sich auch verführen lassen. Viele Christen glauben nur an Gott aus Überlieferung, aus Tradition oder nur vom Hören und Sagen. Zweifel ist, dass man geteilter Meinung ist, ist unentschlossen, man ist nicht sicher. Und damit fängt uns der Teufel, weil wir nicht sicher sind, aus erster Hand. Deshalb, Gott muss uns persönlich sprechen, er sandte sein Wort, er muss uns offenbaren, uns Licht schenken und so weiter. Wer zweifelt, der hat kein einheitliches Bild von seinem Leben, von Gott, von sich, von der Welt. Der glaubt, alles ist richtig und alles ist okay, da kann ich das alles akzeptieren. Weißt du, bei den meisten Leuten ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Das ist alles durcheinander. Die sind in einem Chaos. Und wenn ich so genau betrachte, seit der Reformation, seit der Aufklärung, ist der Mensch verunsichert. Sollte Gott gesagt haben. Da stellt man Gott Fragen, ist das richtig? Und seitdem, seit der Reformation und der Aufklärung, haben die Zweifel Hochkonjunktur. Alles wird kritisiert, alles wird auseinandergenommen, alles wird gedeutet, alles wird bemängelt. Das könnte man auch so sagen. Verstehst du? Und schon haben wir den Zirkus da, diesen Salat. Durch den Zweifel haben die Menschen den Glauben an Gott verloren. Sie haben auch ihren Mut am Leben verloren, weil sie gezweifelt haben. Hat Gott es wirklich gesagt? Hat es wirklich gemeint? Gilt das für mich? Das war für Israel, das war für Abraham, das war für David, das war für den und für jenen, für alle anderen, bloß nicht für mich. Also, das Wort Gottes steht und fällt und so weiter. Wer das Wort Gottes bezweifelt, der schießt am Ziel vorbei. Und das ist Sünde, am Ziel vorbeischießen. Nicht nur gegen Gott rebellieren, sondern am Ziel vorbeizuschießen. Der Teufel bezweifelt das Wort Gottes und vor allem ein paar Sachen bezweifelt er ganz besonders, die Gottheit Jesu. Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Deshalb kam er gleichzeitig. Bist du der Sohn Gottes? Dann mach das und mach das und mach das. Bist du der Sohn Gottes? Das ist, was der Teufel ständig bezweifelt. Bist du der Sohn Gottes? Bis zum Schluss. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab. Dann mach ein Wunder, gib uns ein Zeichen. Immer wieder, die Gottheit Jesu wird bezweifelt. Er war nicht Gottes Sohn, er war ein Prophet, er war ein Lehrer. Und das Gleiche, was die Leute erzählen, er war ein guter Mensch. Er war ein Wunderwirker, er war ein Wanderprediger, er war ein Jude. Aber er war nicht Gottes Sohn. Und das ist der Fehler. Und deshalb, wenn du nicht an Jesus glaubst als den Sohn Gottes, gehst du verloren. Nur wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Das ist der Weg. Das ist die Wahrheit und das ist das Leben. Als nächstes, was der Teufel sehr bezweifelt, sollte Gott gesagt haben, ist die Inspiration der Bibel. Ach, das haben Menschen geschrieben. Die Bibel ist doch kein Buch, das vom Himmel gefallen ist. Aber wenn ich die Bibel wirklich lese, Gott selbst sagt, es haben Menschen geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Verstehst du, es ist also vom Heiligen Geist, jeder Satz, jeder Buchstabe ist vom Heiligen Geist inspiriert. Aber genau das ist, was der Teufel bezweifelt. Deshalb haben die Menschen auch gar keine Orientierung. Sollte Gott gesagt haben. Du siehst, diese Frage, sollte Gott gesagt haben, fängt mit der Inspiration der Bibel. Wenn du an den ersten Buchstaben der Bibel nicht glauben kannst, an die ersten Sätze, Gott schuf Himmel und Erde, kannst du auch nicht an die letzten Sätze der Bibel glauben, die Hütte Gottes bei den Menschen. Wenn du also das eine bezweifelst, musst du auch das andere in Frage stellen. Das andere ist auch nicht möglich. Der Teufel bezweifelt, sollte Gott gesagt haben, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott die Liebe ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gütig ist, dass Gott freundlich ist. Das wird bezweifelt, in Frage gestellt. Sollte das der liebe Gott versprochen haben, dass er gnädig ist, er ist ja ein Gesetz. Das Gesetz, der Kosmos, Kosmos und so weiter, alles geht nach ewigen Gesetzen. Nein, Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, vergibt er unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. So, der Teufel bezweifelt weiter die letzten Dinge von der Endzeit. Das wird nie kommen, das wird nie passieren, das wird nie eintreten, glaub doch nicht. Guck mal, die letzten Dinge werden ganz massiv bezweifelt, ob das auf Auferstehung der Toten ist, das ist schon zur Zeit der Aposteln, oder auch von der Wiederkunft Jesu. Dann kommt, was Petrus ja schreibt, ja, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das haben schon alle geglaubt und sind ja alle gestorben inzwischen. Wo ist die Verheißung? So, die letzten Dinge werden bezweifelt. Und Gott erlaubt, dass wir lange warten müssen und so weiter. Und glaubst du wirklich, dass der Herr ein wunderbares Happy End seinem Volk, seinen Kindern geben wird? Ich glaube es, ich bin davon überzeugt. Der Teufel bezweifelt weiter, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Dass er der Herr aller Dinge ist. Dass er alles in seiner Hand hat und dass ihm nichts entgleitet und dass uns niemand uns aus der Hand Gottes reißen kann. Und dann kommt der Teufel und erzählt uns, ja, du kannst vom Herrn weggehen, du kannst dem Herrn den Rücken kehren. Nein, Gott bindet sich an uns, er verpflichtet sich durch die Taufe und durch unser Bekenntnis und so weiter, sind wir mit Gott aufs Engste verbunden. Der Teufel bezweifelt weiter, sollte Gott gesagt haben, dass wir ewiges Leben haben, mit dem Tod ist alles zu Ende. Und du siehst, seit der Aufklärung und dergleichen sagen die Leute, mit dem Tod ist alles zu Ende, mit dem Tod ist alles zu Ende. Es geht nicht mehr weiter. Aber wir haben ja die Hoffnung des ewigen Lebens. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Aber du siehst, diese Dinge werden bezweifelt. Die Gottheit Jesu, die Inspiration der Bibel, dass Gott gnädig ist, die letzten Dinge, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass für uns weitergeht. Der Tod ist nur ein Übergang, nur ein Wechsel, verstehst du, der Dinge. Und der Teufel will nicht, dass du glaubst, dass Gott dich liebt. Das will er auch nicht. Er liebt dich nicht. Er liebt alle anderen, aber bloß dich nicht. Aber Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe. Und der Teufel will nicht, dass du glaubst, dass er dich retten kann. Dass er dich erwählt hat, dass er dich erlöst hat. Dass du von Gott was Besonderes bist. Jeder Einzelne ein extra Exemplar, etwas ganz Besonderes. Auch wenn du komisch bist. Gott liebt dich. Halleluja. Gott liebt dich. Aber das will der Teufel in Frage stellen. Er liebt nur die Heiligen, die ganz Besonderen, die irgendwie besondere Leistungen bringen. Nein, wir leben aus der Gnade. Der Teufel will, dass du an Gott verzweifelst. Deshalb kommen Probleme. Denk an Hiob, der jagt ihn von einer Tragödie, von einem Drama zum anderen. Du sollst Gott absagen. Genau das ist, was der Teufel möchte, dass du Gott absagst. Und Gott in den Rücken kehrst. Er will, dass du die göttlichen Offenbarungen, die Gott dir gegeben hat, anzweifelst. Die Heilsgewissheit. Wer kann schon wissen, dass einem die Sünden vergeben sind? Das weiß niemand. Verstehst du? Doch, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass uns die Sünden vergeben sind. Dass Gott zu mir spricht durch die Predigt. Dass Gott zu mir spricht, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese. Das bildest du dir alles nur ein. So kommt der Teufel mit diesen Argumenten und will uns zu Fall bringen. Er will, dass du glaubst, Gott ist tot. Gott hat aufgehört zu wirken. Oder Gott interessiert sich nicht für das Schicksal dieser Welt. Oder er will nicht, dass du ja nicht glaubst, Gott ist mein Vater. Er will, dass du das bezweifelst. Deshalb, das Wort, die Bibel. Ich habe eines festgestellt und was mir unheimlich sehr viel geholfen hat, der Pastor, der mir im Glauben ein bisschen geholfen hat, der Evangelist, der hat gesagt, Johannes oder Herr Matutis, wenn Sie die Bibel lesen, lesen Sie die Bibel laut im Stehens. Nicht im Sitzen, im Stehens. Und ich musste, oder ich habe probiert, ob das funktioniert und was es bringt. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich die Bibel laut lese, ist mein Mund in Aktion, meine Augen in Aktion, meine Ohren in Aktion. Ich höre, was ich lese, lese ich richtig, spreche ich das richtig aus und so weiter. Und ich stehe. Und da habe ich meine Bibel vor mir. Ich stehe vor Gott. Gott spricht zu mir. Deshalb ist es eine Gnade, wenn du das kannst, Bibel laut lesen. Und wenn nicht anders geht, lass dir wenigstens vorlesen. So, der Teufel will, dass du in Formglauben kommst, irgendeine Tradition. Nein, wir sind erlöst. Wir sind erlöst von der Gnade. Deshalb sollte Gott gesagt haben, hüte dich vor dieser Frage, das ist teuflisch. Diese Frage, wenn sie zu dir kommt, das ist vom Teufel. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Zeitlang habe ich auch so viele Fragen an Gott gehabt. Warum, wieso und weshalb? Und dann bin ich durch Menschen verunsichert worden, die sich so scheinheilig ausgaben. Ich habe ein Buch mal geschenkt bekommen. Jemand sagt, das musst du unbedingt lesen als Pastor, damit du weißt, was in der christlichen Welt los ist. Die sanfte Verführung der Christenheit. Ich habe es gelesen und viele Pastoren habe ich so gekannt. Vom Fernsehen, persönlicher Begegnung. Der ist nichts, der ist nichts, der ist nichts, der ist nichts. Da war niemand mehr was. Nur der Schreiber wahrscheinlich war noch richtig. Aber die waren alle nichts. Und da habe ich gesagt, tatsächlich, das ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Und ich habe meinen Glauben, meine Freude am Herrn meinen Frieden verloren, weil ich diesen Quatsch geglaubt habe. Verstehst? Egal wie die Leute sind, er steht oder fällt seinem Herrn und sonst niemand. Jeder muss selbst vor Gott verantworten. Und wenn er das Wort predigt, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Peter-Ording und normalerweise, ich bin gewöhnt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in Urlaub, ich gehe irgendwo in den Gottesdienst, meistens in der Freikirche, aber wenn es keine Freikirche gibt, was soll ich da machen? Dann gehe ich halt in die Staatskirche, in die Dorfkirche und dann komme ich dorthin an der Dorfkirche, ich bin entsetzt. Dann spricht ein moderner Theologe, den ich ja von Tübingen her kenne und Freiburg, von den Unis verstehst, der erzählt alle möglichen Dinge, also Gott ist nur Einbildung und Gott ist das und Gott ist nur das und man redet nur im Geist und er predigt an dem Sonntag, wo ich da mit meiner Familie zum Gottesdienst gehen möchte. Habe ich gesagt, gut, es gibt keine andere Gemeinde hier oder keine andere Kirche in der Gegend. Ich gehe hin, setze mich hin, habe mich hinten hingesetzt, wenn es nichts ist, kann ich rausgehen. Du, aber ich habe von dem Mann eine Predigt gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die wir verloren gehen, uns aber eine Gotteskraft. Und dann erzählte er wirklich, verstehst du, und dann erzählte, wie es ihm mal gegangen ist, er musste auch irgendwo predigen, dann schlottern die Hosen, die Leute haben gedacht, was für ein Wind ist da hinten. Verstehst du, aber es war gar kein Wind in der Halle, aber aus Furcht, dass er ja nichts falsch sagt, das Wort vom Kreuz, ich weiß heute, deshalb nach Jahren, schon Jahrzehnte her, weiß ich, was er gepredigt hat, das Wort vom Kreuz. Weißt, aber eines war, ich habe gesagt, Herr, rede, ich höre nicht auf den Mann da vorne, rede zu mir, verstehst, rede, und ich möchte dein Wort hören und nicht, was der da vorne quasselt oder erzählt von seiner Theologie und von seiner Lehre. Aber ich bin so Gott dankbar, dass ich nicht auf Menschen gehört habe, sondern auf Gott. Und deshalb, wenn du in der Versammlung bist, hör nicht auf den Herrn Matutis und hör nicht auf den Evangelisten, den Priester oder Prediger, hör auf Gott. Herr, rede. Dein Wort. Und Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Egal was passiert, egal was angesagt ist, denn durch seine Predigt, durch das Wort kündigt Gott was an. Er tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Aber der Teufel möchte uns, dass wir auf Menschen schauen, der ist was und der ist nichts. Gott kann sogar einen Esel benutzen zum Predigen. Hast du schon gemerkt? Ein Esel beim Biliam. Der Teufel möchte, dass die Menschen Gott gar nicht suchen. Ach, das ist ein ganz ferner Gott. Aber Gott will uns Menschen begegnen, auch in der Ferne. Und manchmal denkst du, Gott ist so weit weg. Aber der Herr ist ganz nah, mittendrin in deinem Leben. Er ist ein Gott, der zu uns gekommen ist. Und deshalb, wenn du Fragezeichen hast, mir ging es manchmal in meinem Leben, ich hatte so viele Fragen. Gott, wenn ich mal bei dir bin, werde ich die und die Frage stellen. Ich habe schon diese Fragen aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Aber dann hat der Herr zu mir etwas Komisches gesagt. Er hat gesagt, mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. Mach aus deinen Fragezeichen, die du hast, Ausrufezeichen. Und so spricht der Herr. Das ist der Wille Gottes. Und nicht nur, sollte Gott gesagt haben, sollte das für uns sein? Sollte ich das persönlich nehmen oder wie soll ich das begreifen? Der Heilige Geist ist es, der uns Glaubensgewissheit gibt. Deshalb Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die stellen so viele dumme Fragen. Martin Luther, zu dem kam auch einer und sagte, was hat der liebe Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Dann hat der Luther ganz, der war ja nicht auf den Mund gefallen, sagte, weißt du was? Der liebe Gott ist in den Wald gegangen, hat Ruten geschnitzt für die, die ihm dumme Fragen stellen. Weißt du, Gott hat für uns eine Antwort. Und deshalb, er gab mit großer Gewissheit Zeugnis von der Auferstehung Jesu, dieser Petrus am Pfingsten. Die Apostel waren mit großer Überzeugung, sie lebten mit großer Überzeugung, weil sie das Wort genommen haben. Und Jesus sagt, auf das erfüllt werde ich. Jesus hat nur für das Wort gelebt. Und das Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und das Wort ist unsere Kraft. Und das Wort ist die Waffe, mit dem wir den Teufel in die Flucht schlagen können. Es steht geschrieben. Verstehst? Das Wort, warum wir keine siegreiche Christen haben, lauter Waschlappen, Feiglinge, Weichlinge, weil sie das Wort nicht nehmen. Die nehmen irgendwelche Sprüche, irgendeine Losung oder was auch immer sein mag. Das mag alles gut sein. Aber du brauchst das kernige Vollkornbrot, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Kraft. Die Apostel waren überzeugt von der Auferstehung. Wir können nicht lassen von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Die Apostel waren unerschütterlich, ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber. Und sie haben aus ihren Fragezeichen Ausrufezeichen gemacht. So spricht der Herr. Wenn jemand das sagen kann, so spricht der Herr, dann hat er es begriffen, um was es geht. Gott hat es zu mir gesagt. Ob er es zu dir gesagt hat, ist eine andere Sache. Aber zu mir hat er gesagt. Mit mir hat er gesprochen. Mir hat er befohlen. Mir hat er einen Auftrag gegeben. Und wer den anderen das getan hat, ist es vollkommen egal. Wie sollen wir das Wort Gottes persönlich für uns nehmen? Das Wort Gottes ist zuerst mal Logos, das geschriebene, in Stein gemeißelte Wort. Aber wir brauchen das persönliche Wort. So spricht der Herr. Wie wird man mit diesen widersprüchlichen Gedanken fertig? Sollte Gott gesagt haben? Zuerst einmal aus Römer Kapitel 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Die meisten Leute hören keine gescheite Predigt. Die hören Zweifel, Kritik. Bibelkritik ist ganz groß heutzutage bei vielen Menschen. Sollte Gott gesagt haben? Je mehr du an der Bibel kritisierst, desto schlimmer wird es. Eigentlich kritisiert die Bibel uns und nicht wir die Bibel. Verstehst du? Das ist dämonisch, dass wir die Bibel kritisieren. Sollte Gott gesagt haben? Nein, die Bibel kritisiert uns. Mark Twain hat einmal gesagt, wir machen die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, keine Probleme. Aber wir machen die Bibelstellen Probleme, die ich verstehe. Denn ich muss tun. Verstehst du? Nach dem Wort Gottes leben. Die Predigt. Das Wort Gottes muss ausgelegt werden, muss ausgelebt werden, muss verstanden werden. Aha, das ist es. Viele nehmen etwas als wahr an, ohne zu prüfen, ist das wirklich wahr? So auch viele Christen, sollte Gott gesagt haben, weil sie nicht sicher sind ihrer Sache, nicht überzeugt sind, weil sie selber nicht betastet, berührt haben, sondern irgendjemand hat es ihnen erzählt. Es ist schön, dass dir jemand was erzählt, aber du musst selber auf die Spur kommen, selber entdecken. Viele nehmen das als wahr, aber wissen gar nicht warum. Warum soll ich das nicht akzeptieren, nicht annehmen und oder tun und lassen? Du musst sicher sein, dass es einen Gott gibt und dass er ein Vergelter unserer Gebete ist. Du musst wissen, dass er existiert. Und deshalb ist so wichtig, was der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass Gott ein Vergelter ist. Dass wenn du mit ihm redest, dass er dir antwortet. Dass wenn du für ihn etwas tust, dich belohnt. Das, was du siehst, das erntest du. Und dass du weißt ganz genau, aus deiner eigenen Erfahrung, die Leute können dir erzählen dann nachher, was sie wollen. Ich habe es erlebt, ich war dabei. Ich war dabei, was wollt ihr? Also ich habe es gesehen. Also ich werde noch meinen Augen und Ohren trauen können. Das ist nämlich dieses Überzeugtsein vom Evangelium. Ich war dabei. Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. So, der wahre biblische Glaube ist eine Erfahrungsreligion, nicht irgendwie, was der Herr Professor sagt oder der Prophet erzählt oder der Evangelist oder der Pastor. Ich habe es erlebt, wie er mir meine Sünden vergeben hat. Glaube ohne Erfahrung ist ein toter Glaube. Christen ohne Glaubenserfahrung sind tote Christen. Die mögen noch so lieb sein, noch so human sein, noch so hilfsbereit sein, noch so viel Gutes tun. Wenn sie diese Erfahrung des Glaubens nicht haben, mein Heiland lebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, was auch alles sein mag. Beter ohne Gebetserhörungen sind tote Beter. Da kannst du gleich hinstellen und gegen die Wand sprechen oder gegen die Decke. Nur Erfahrungen sind die Beweise oder ist der Beweis meiner Echtheit. Gott offenbart sich in meine Erfahrungen. Ich habe es erlebt. Wer mich führt, wer mich trägt, wer mich leitet, wer mir hilft, wer mich ermutigt, wer mich tröstet. Meine Erlösung und mein Heil ist eine Erfahrung. Meine Sünden sind vergeben. Wenn du das einmal kapiert hast, deine Sünden sind vergeben, du hast bekannt, du hast getan, was in der Bibel drinsteht, hast dich an das Wort Gottes gehalten. Es ist genauso wie beim Kochen. So wie bei einem Rezeptbuch. Man nehme einen Löffel das, man nehme einen Löffel von dem, man nehme einen Pfund von dem, man schütte einen Liter Milch dazu und so weiter. Und wenn du dich an diese Anweisungen hältst, dann kriegst du einen Kuchen zusammen. Und was Gutes. Deshalb, die Bibel ist wie ein Rezeptbuch für unseren Glauben. Er hat es gesagt. Irgendjemand hat es ausprobiert und jemand hat es überliefert. Meine Erlösung und mein Heil ist eine Erfahrung. Und woher weiß ich das? Es hat mein Leben verändert. Steck deinen Finger in eine Steckdose und du kriegst einen Schlag. Dann weißt du, was Strom ist. Da wird dir niemand mehr beschreiben müssen. Das ist der elektrische Strom. Du hast einen Schlag gekriegt, du weißt es. Du hast deine Finger verbrannt und die Bibel hat dich vielleicht gewarnt und du hast das trotzdem getan, hast gesagt, ich probiere es. Und so wie bei der Eva und Adam damals, ihre Augen wurden plötzlich geöffnet, sie haben es erkannt. Und jetzt kommt ein anderes Problem. Sie haben nicht gehorcht. Sie haben nicht gehorcht und jetzt plötzlich merken sie, sie sind nackt, mit ihnen stimmt was nicht. Das haben sie vorher gar nicht gemerkt, dass sie nackt sind. Sie sind rumgelaufen, rumgespielt wie kleine Kinder im Sandkasten. Aber ich komme nachher darauf zurück, was die Sünde damals bewirkt hat bei Adam und Eva. Aber der Glaube ist die Voraussetzung, um überhaupt gerettet zu werden oder von Gott irgendeine Verheißung zu realisieren in seinem Leben. Der Glaube. 1. Korinther 13, deshalb, jetzt bleiben diese drei, heißt es, Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Größe ist die Liebe. Warum? Ohne Glauben kannst du nicht lieben. Und viele Christen meinen, wenn sie humanistisch sind, wenn sie die Welt verbessern, den Flüchtlingen helfen, den Armen helfen, den Kranken helfen und so weiter, dass sie Christen sind. Man ist ein Christ erst, wenn man an Jesus Christus glaubt und sonst nicht. Du kannst die ganze Welt umarmen und bist trotzdem kein Christ. Du bist ein, weil du nicht an Jesus glaubst. Und das Problem bei den Juden war, sie waren perfekt, sie waren heilig, diese Pharisäer. Sie wollten nur Gutes tun. Aber ihr Problem war, sie glaubten nicht an Jesus. Du kannst ein guter Mensch sein, du gehst verloren, weil du nicht an Jesus glaubst. Und du wirst nicht wahr, du nimmst die ganzen geistlichen Dinge nicht wahr. In meiner Bibel heißt es, glaubt an mich und glaubt an Gott. Das Problem ist, die Leute suchen Liebe, die Leute suchen Hoffnung, irgendwie Befriedigung. Aber der Glaube an Jesus Christus ist das Erste, an das Wort. Glaube an das Wort. Sprich nur ein Wort, Herr, und mein Knecht wird gesund. Es ist die Voraussetzung, um Errettung, Heilung und Befreiung zu erleben. Glaube an Jesus. Nicht an irgendeine Kraft. Wir werden gerettet aus Gnaden. Und unsere Errettung ist ein Geschenk. Und ohne Glauben kannst du das Geschenk gar nicht annehmen und gar nicht auspacken, kriegst gar nicht in den Griff. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade bist du gerettet. Und durch den Glauben, durch die Gnade und durch den Glauben bist das geworden, was du bist. Und hast dieses Geschenk bekommen durch den Glauben. Erlösung ist Gnade und kann nur durch den Glauben erfasst werden. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht irgendwelche Glauben, nicht irgendwas für wahr halten. Ich halte so vieles für wahr und merke hinterher, ist das gar nicht wahr. Die Leute erzählt, haben jahrhundertelang erzählt, die Erde ist eine Scheibe. Und haben geglaubt, bis dann jemand kam und sagte, nein, das ist eine Kugel, die um die Erde kreist. Und die sind erschüttert worden, dass sowas ist. Und dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist, sondern die Sonne hier in unserem Planetensystem. Glaube ist nicht nur, dass du an etwas glaubst, an ein höheres Wesen. Wenn mein Gockel auf dem Dach irgendwo sitzt und Kikiriki schreit, das ist zwar ein höheres Wesen, aber an dem muss ich nicht glauben. Es gibt so viel höhere Wesen, höhere Persönlichkeiten. Gott ist Gott, Gott ist Herr. Und wer ist ihm gleich? Die Gnade erlebst du erst. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Weißt du, du glaubst, was der Herr versprochen hat, verheißen hat. Du erlebst die Gnade, du erlebst die Vergebung der Sünden, du erlebst die Erlösung. Alles erlebst du, soll ich dir sagen, wann? Wenn du tot bist. Nicht im Diesseits, sondern im Jenseits. Hier lebst du auf Hoffnung. Glaube, Hoffnung und dann erst die Liebe. So, wenn du am Ziel bist, kommt die Abrechnung. Kommt die Belohnung. Ei, du Knecht, du warst über so wenig treu und ich will dir mehr geben. 5 Städte, 3 Städte, je nachdem. Die Gnade und die Liebe Gottes ist so wichtig und so weiter. Aber der Glaube ist die Voraussetzung, dass du das bekommst. Und du hältst fest und der Teufel möchte ständig nehmen. Deshalb heißt es in der Bibel, halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Und das ist diese Gewissheit. Glaube ist die Voraussetzung für die Erlösung. Und der Glaube ist es, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt es tatsächlich, Hebräer 11, Vers 6, es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Nicht ohne Liebe. Sei nicht erschrocken, dass ich das sage. Das ist ohne Glauben. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht an ihn glaubst. Du kannst Gott nicht dienen, wenn du an ihn nicht glaubst. Denn es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Und dann geht es weiter. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, wie jeder, der zu ihm kommt, glauben muss, dass er existiert und dass er diejenigen belohnt, die ihn ernstlich suchen. Du kannst Liebe haben. Deshalb, ich möchte gegen die ganze Anti-Liebe-Leute predigen, die immer nur von Liebe, 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 Liebe reden und wissen nicht, was es wirklich ist. Oder Friede. Du musst zuerst einmal den kennen, der selbst Liebe ist, der selbst Friede ist und zu dem kommen. Du kannst also so viel von Liebe reden, wirst trotzdem nicht gerettet werden. Du weißt, Gott ist dir Liebe, aber das nützt dir nichts. Da heißt es in meiner Bibel, Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, sie werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht die ihn lieben. Ich liebe auch irgendeinen Gott. Verstehst du, hier das Pult? Das könnte mein Gott sein. Oder irgendwas anderes. Verstehst du, mein Fahrrad oder mein Auto? Das sind alles Götter. Aber du musst zuerst mal Gott akzeptieren. Du kannst deinen Nächsten lieben, so viel du willst, wirst trotzdem nicht gerettet werden. Und wir haben so viele liebe, nette, süße Menschen in unserer Gesellschaft, die sind nett, hilfsbereit. Aber sie sind nicht gerettet. Man wird nur gerettet durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den nicht hat, dann können sie einpacken. Ohne Glauben gefällst du Gott nicht, habe ich hier gelesen. Ohne Glauben gefällst du Gott nicht. Selbst wenn du allen Menschen gefällst und dich alle mögen und der liebste Mensch auf diesem Planeten bist, du gefällst Gott nicht. Tut mir leid, sorry. Hebräer 11 stellt uns die Helden des Glaubens vor. Noah, Abraham, Moses, David, Elias und viele andere mehr. Die ganze Liste. Alle diese Leute waren anders. Jeder hat so seine Spezialität gehabt. Keiner von ihnen war perfekt. Ich kann den Beweis antreten. Keiner war von ihnen perfekt. Aber sie alle haben Gott gehorcht, was er ihnen gesagt hat. Bau die Arche. Vertraue mir. Hängt nicht auf beide Seiten. Sie waren auch manchmal gar nicht so lieb. Das waren keine Humanisten, diese Zeugen da im Hebräer 11. Das waren gar nicht mal perfekt. So, aber sie alle glaubten, vertrauten, gehorchten Gott. Geschwister, und genau das ist Glaube. Glaube und Gehorsam. Glaube ist der rote Faden. Da wird von der Hure Rahab erzählt, sie hat diesen Faden zum Fenster rausgehängt. Und dieser Faden muss in unserem Leben sein, dieser rote Faden. Sie waren nicht unbedingt freundlich, liebevoll oder besonders rein oder besonders fromm, diese Zeugen im Hebräer 11, aber sie haben alle an Gott geglaubt. Was er sagt, das stimmt. Sein Wort ist wahr und sie haben sich verlassen auf Gedeih und Verderb, was es, egal was ist, sie haben Gott vertraut. Aber manche von diesen Leuten waren betrunken. Ich denke nur an Noah. Abraham hat gelogen. Andere haben die Ehe gebrochen. Andere haben brutal getötet. Andere waren depressiv, wie der Elia, will nur sterben. Dachte an Selbstmord. Verstehst? Aber sie alle glaubten an Gott. Du wirst schockiert sein vielleicht und sagst, Bruder, mal tu das, was erzählst du da? Ich will dir die Wahrheit sagen, worauf es wirklich ankommt. Trotz ihrer Schwächen, ihrer menschlichen Schwächen, war Gott mit ihnen zufrieden, weil sie Gott vertraut haben, weil sie auf Gott gehofft haben. Und Gott war über sie erfreut, wegen der einen einzigen Sache. Sie gehorchten und vertrauten ihm, was er sagt. Gott sagt zu Abraham, zieh aus Ur in Chaldea. Und er hat es getan, auch ein bisschen langsam und Jahre dazu gebraucht hat. Wie, weißt du, wenn du an Gott glaubst, geht es nicht von heute auf morgen, Schlag auf und so weiter. Das ist ein Prozess. Wenn die Bibel sagt, dass etwas unmöglich ist, solltest du besser hinhören. Wenn der Teufel zu dir sagt, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht, wo kommen wir alle hin, wenn wir das genauso machen, was in der Bibel drin steht? Weißt du, hör genau hin, was er euch sagt, das tut. So passieren Wunder. So passiert Errettung. Und ich sage dir eines, besonders wenn es unmöglich ist, dann hat Gott seine Finger mit im Spiel. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn Gott etwas sagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, wir sollten vertrauen, Herr, auf das Unmögliche. Herr, wenn du es bist, sag mir, dass ich aus dem Boot raussteige. Und unser Petrus, den sehe ich heute noch, wie der auf dem Wasser raussteigt, auch nach 2000 Jahren. Und er schaut auf Jesus. Jesus ist das Wort. Geschwister, ich möchte zurückkommen. Jesus ist das Wort, das fleischgewordene Wort, das unter uns wohnte. Er schaute auf das Wort und es hat ihn getragen. Wenn du in deinen Problemen, in deiner Krankheit, in deiner Not, in deiner Sorge, in deinen Anfechtungen auf das Wort achtest, wirst du nicht untergehen. Du magst jede andere gute Eigenschaft haben, wie Liebe, Selbstbeherrschung, Freude und Treue und Korrektheit und sonst was. Aber ohne Glauben wirst du Gott nicht gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum ist für Gott der Glaube so wichtig? Das ist mein Thema eigentlich. Der Glaube ist so wichtig. Und Jesus betont bei den Juden, er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was war bei der Samariterin oder bei dem römischen Hauptmann passiert? Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Sie haben also absolut dem Wort Gottes vertraut. Und wer das Geheimnis Gottes verstehen will, der muss zum Ursprung der Sünde zurück, was er euch sagt, nicht in Frage zu stellen. Füll die Krüge mit Wasser. Verrückt. Blöd. Aber tu es. Der Ursprung der Sünde ist die Rebellion gegen Gott gewesen. Die Ursache für das ganze Übel in dieser Welt, wenn du das verstehen willst, sollte Gott gesagt haben. Steht das wirklich in der Bibel? Na, die Menschen haben die Bibel geschrieben. Gewiss haben die Menschen geschrieben. Aber getrieben durch den Heiligen Geist. Das ist sogar, wenn über jedes Pünktchen, jedes Komma, ist das so wichtig. Wenn ich daran denke, was der liebe Apostel Paulus, dieser Schreiberling Gottes, der so viel geschrieben hat am laufenden Band, dann schreibt er, ich vermag alles. Dann sagt der Heilige Geist, ich kann mir gut vorstellen, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Da hat er geschrieben ganz groß, ich vermag alles. Dann sagt der Heilige Geist, Brüderchen, du machst nur Sprüche, du kannst gar nichts. Hat nicht Christus gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun? Ja, aber Herr, Pergament ist so teuer zu der Zeit damals. Was soll ich machen? Wie soll ich das in Ordnung bringen? Ich vermag alles. Hat der Heilige gesagt, mach ein Komma. durch den, der mich mächtig macht, Christus. Basta. Und da haben wir ein perfektes Bibelwort. Verstehst? Sogar, Gott hat sogar auf das I-Pünktchen geachtet. Und in der Bibel heißt es einmal, da wird selbst ein Jota nicht vergehen, so ein Kommazeichen oder Strichzeichen wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Ich will betonen, wie wichtig das Wort Gottes ist. Wie wichtig das Wort Gottes ist. Der Mensch verzweifelt, wenn er nur hört, sollte Gott gesagt haben. Ist das wirklich wahr? Gilt das noch für heute, für unsere Zeit? Das war die erste Sünde. Der Mensch zweifelt an das Wort Gottes, stellte das Wort Gottes in Frage. Die Schlange war so raffiniert, um die Eva da einzuwickeln. Und der Teufel versteht dich einzuwickeln, so mit kleinen Fragezeichen. Mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. Wir selbst wissen ganz genau, was gut ist. Wir spüren das. Weißt du, selbst wenn du keine Bibel hast, du weißt, das ist gegen die Natur, gegen die Vernunft, gegen die Logik und so weiter. Und wir wissen, da kommt der Teufel und sagt, sollte das wahr sein, sollte Gott gesagt haben, er versucht uns nur in Schleudern zu geben. Stell dir mal vor, da kommt jemand zu dir und du sagst ja, da weißt du nicht genau, und du sagst, sollte der Chef gesagt haben? Ist genau das Gleiche. Sollte der Lehrer das wirklich erklärt haben? Sollte, dieses sollte? Sollten deine Eltern, die es dir wirklich befohlen haben, dir wirklich gesagt haben? Verstehst? Und schon spürst du etwas. Du weißt ganz genau, was wahr ist. Der hat's nicht gesagt. Das hat er nur mit mir eingeredet. Und der Teufel versucht Zweifel an das Wort Gottes in unser Herz zu sehen. Und dann wundern wir uns, wenn das Unkraut in unserem Leben aufgeht. Sollte der Chef gesagt haben, sollte der Pastor gesagt haben, sollte der Heilige Geist gesagt haben. Auch das gilt. Weißt du, so viele Leute versündigen sich gegen den Heiligen Geist, weil sie sich, die hören auf Menschen, was die Menschen sagen, aber sie hören nicht, was der Heilige Geist ihnen sagt. Meine Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Und die wissen ganz genau. Und er schreibt diesen Vertrag nicht. Das ist nicht ganz koscher. Und du tust es trotzdem. Der Teufel versucht also immer wieder Zweifel in unser Herz hineinzusehen, dass du anfängst zu grübeln, versucht uns zu verunsichern, und dann ein Mensch, der verunsichert ist, ist so leicht zu manipulieren. Der verunsichert ist, der entwurzelt ist, der keine Überzeugung hat, der nicht weiß, was rechts und links ist. Und da versucht der Teufel durch sein Weiterreden, dieser Gaukler, versucht immer wieder was einzureden. Ja, wir leben ja im 20., 21. Jahrhundert schon. Und dann versucht er uns zu falschen Handlungen zu veranlassen. Mit der Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, untergrub der Teufel die Autorität Gottes, zerstört das Vertrauensverhältnis zum Herrn. Weißt du, vorher, sie waren nackt. Sie haben keine Probleme gehabt. Sie wussten auch so, wie die Welt ist und was die Welt ist. Zwischen den Menschen, sie haben einander vertraut. Sie waren ehrlich, aber plötzlich wurde alles in Frage gestellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Oder wurde das Vertrauensverhältnis zwischen Menschen und Gott durcheinander gebracht? Man hat nichts mehr geglaubt. Diesen Engeln und der Stimme Gottes und ach. Das Gebot Gottes, weißt du, war ganz einfach. Du sollst von diesem Baum nicht essen. Egal, was es für ein Baum war. Vielleicht war es eine Banane oder Apfelbaum, ein Birnbaum. Spielt jetzt keine Rolle. Feigenbaum. Wahrscheinlich Feigenbaum war es. Spielt jetzt keine Rolle. Gott hat nur getestet. Und Gott testet uns. Und wir haben immer wieder solche Prüfungen. Wie verhalten wir uns? Verstehst? Du weißt ganz genau. Und plötzlich sagt jemand anderes was. Das Gegenteil. Adam und Eva sind durch die Verblendungskünste Satans hereingefallen. Ihr werdet sein wie Gott. Die waren schon so wie Gott. Verstehst du, sie waren auf dem besten Weg dorthin, in dieser Entwicklung. Der Adam hat den Tieren Namen gegeben, dass die Tiere bis heute noch so heißen. Die fassen alle Sprachen. Und genau wie der Teufel aus dem Himmel entfernt wurde, so musste auch der Mensch aus dem Paradies entfernt werden, weil er Gott nicht vertraute. Das war der einzige Grund. Wer an das Wort Gottes zweifelt, kann Gott nicht gefallen. Deshalb, soll ich mich taufen lassen? Verstehst du? ist das der Wille Gottes, reicht nicht meine Kindertaufe, was viele Leute dann, Kirchenleute sagen, verstehst du, reicht das nicht? Und dann, so viele Menschen kommen von Gott weg. Dann machen sie sich selber Vorschriften nachher. Dann wollen sie Heilige sein wie der liebe Gott. Ich denke nur an die Juden mit ihrem Talmud. Den Alten ist gesagt. Aber Jesus sagt, ich sage euch, kannst auch mit schmutzigen Händen gut und gesund essen. Muss nicht immer dir die Hände waschen. Diese Reinheitsgesetze. Alles, was Gott gesagt hat. Und ich möchte aber jetzt noch einen anderen Punkt aufgreifen. Weißt du, das, was Gott gesagt hat, das tun sie nicht. Aber was Gott nicht gesagt hat, das wird übertrieben. Und dann steht nachher im Talmud so viele andere Sachen, was gar nicht biblisch, was gar nicht göttlich ist, was Gott nie gewollt hat. Jesus sagt, glaubt an einem jeden Wort im Wort Gottes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. An mich. Nicht an irgendetwas, an mich. Die ganze Bibel, es geht um Jesus. Das ganze Alte Testament, es geht um Jesus. Von 1. Mose Kapitel 3 bis, was weiß ich, bis zu der Wiederkunft Jesu. Alles geht um Jesus. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, was das heißt? Du bist erfolgreich. Du bist gesegnet. Wasser ist Leben. Glaubt an das geschriebene Wort. Jesus sagt, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Jesus hat bis ins Detail das Wort erfüllt, hat sich an das Wort gehalten, dass selbst die Schriftgelehrten sich aufgeregt haben. Weißt du, die Schriftgelehrten haben die Bibel sehr genau genommen, denn sie haben die Bibel abgeschrieben, meistens. Sie haben sehr genau genommen, aber der nimmt zu genau das Wort Gottes, die Tora, das Gesetz Gottes. Der nimmt zu genau. Ich sag dir eines, du kannst als Kind Gottes nicht genug die Bibel genau nehmen. Nicht genug. Auch die ganzen Zweifel, die heute so raffiniert rangezogen werden, unter den Deckmantel der Wissenschaft, der Psychologie und was weiß ich, da wird so viel angezweifelt. Die Wunderheilungen. Weißt du, da hat sich eingeredet. Oder den Leuten, die ganzen psychosomatischen Leiden, da hat den Leuten ausgeredet, die Dämonen. Wunderheilungen und alles wird dann tiefenpsychologisch erklärt, alles Übernatürliche abgelehnt. Ach, das wissen wir schon. Weißt du, wir sollen Kinder werden. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind glaubt aufs Wort. Wenn der Vater sagt, nachher kriegst du Eis, das glaubt er buchstäblich. Das Kind vertraut, dass wenn der nächste Eisdealer kommt, dass er Eis kriegt. Damit so viele Menschen, die denken ja, Die Bibel, das ist nur eine Sammlung von 1500 Jahren. Hunderte von Menschen haben daran geschrieben. Die Bibel ist ein Buch von Mythen, Märchen, Legenden, Sagen, Sammlungen und so weiter. Nein, es sind Worte Gottes, was Menschen hineingenommen haben. Es ist hochinteressant, wie ist die Bibel entstanden genau. Weißt du, wir haben die Apokryphen und wir haben die Bibel und die Kirchenväter haben sich hingesetzt, was kommt, und sogar die Rabbiner bei der Septuaginta, was kommt in der Bibel rein und was kommt in die Bibel nicht rein. Und die haben gesagt, wo Gott nicht vorkommt, diese Schrift kommt nicht zu der Bibel, wird nicht Bibel werden. Diese Bibliothek Gottes, nichts anderes als das, die Bibliothek, wo das Wort Gott nicht vorkommt, wo Gott nicht spricht zu den Menschen, wo Gott nicht erwähnt wird und so weiter, der Name Gottes kommt nicht in das Buch. Kommt nicht in unsere Sammlung. Und so ist es auch bis heute geblieben. Dann schreibt Martin Luther nachher über die Apokryphen, es ist gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort. Es ist gut zu lesen. Auch die Bücher, die wir auf dem Büchertisch haben, es sind gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist nur das, wo Gott spricht und wo der Name Gottes erwähnt wird. Aber heutzutage, bei vielen Menschen hat Gott nichts mehr zu sagen. Sollte Gott gesagt haben. Sie nehmen Gott nicht mehr ernst. Und deshalb, weil Gott nicht mehr ernst genommen wird, wird Sünde zum Kavaliersdelikt. Weißt du, da nehmen die Leute, machen sich kein Gewissen. Und die Leute denken nicht, was Gott will, verstehst du? Weil sie Gott nicht mehr ernst nehmen. Aber der Gott ernst nimmt, der sündigt nicht. Der lebt ein anderes Leben. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Der gefällt Gott, so wie ich gelesen habe im Hebräer 11. Und die Folgen, wenn die Menschen Gott nicht mehr ernst nehmen, die Familien gehen auseinander, funktionieren nicht mehr, die Ehen gehen auseinander, die Kinder lernen nichts mehr Gescheites, Konflikte sind ständig da und die werden nicht mehr, ja, die kriegt man nicht mehr im Griff. Da kannst du noch so viel erzählen und kannst noch so viel Gesetze beschließen im Parlament. Ich denke nur an die Gewalt in den Schulen, schon im Kindergarten, nehmen zu, weil die Menschen die Bibel nicht mehr ernst nehmen, das Wort Gottes. Die biblischen Tugenden, weißt du, die verschwinden vollkommen. Ja, das ist preußisch. Weil die Bibel angezweifelt wird, werden die Menschen gottlos und wundern sich, wenn der Teufel heutzutage los ist und der auf der Straße rennt und den Leuten Hals durchschneiden. Verstehst du, das ganze Verbrechen, dieses Terror, das Verderben, Geschwister und Freunde, das Verderben geht vom Altar aus. In aller Liebe. Konfuzius, dieser Kriegsführer und Philosoph und Lehrer, was auch immer, hat einmal gesagt, willst du ein Land, ein Dorf, eine Stadt verderben, verderbe den Priester. Verderben geht vom Altar aus. Wenn der Priester nicht mehr an Gottes Wort glaubt, wenn die Prediger nicht mehr an das Wort Gottes glauben, sondern irgendwelche Märchen, Geschichten erzählen und sonst was, da gehen wir den Bach runter. Nimm dem Volk den Glauben an Gott und er ist verloren. Wenn man dir den Glauben an Gott wegnimmt, bist du auch verloren. Da muss man nur ausreden, vergiss doch deinen Gott. Sag deinem Gott ab. Das ist, was der Teufel gewollt hat bei der Frau von Hiob. Sag doch deinem Gott ab. Und da wusste der Teufel ganz genau, wenn der Gott absagt, der kommt nie mehr auf die Beine. Der bleibt, wo er ist. Eva beging Hochverrat an Gott, als sie Gottes Gebot übertrat. Und dann gibt sie noch dem Mann zu essen. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Sie hat das Wort übertreten. Sie hat es gar nicht mehr ernst genommen. Weil der Zweifel an Wort Gottes ist die erste Sünde. Zweifel an der Zusage Gottes. Weißt du, und das vererbt sich weiter. Wenn die Großmutter und die Mutter und was weiß ich, die Eltern daran gezweifelt haben, also wir sind Sozialisten. Verstehst du, wir wählen SPD, in aller Liebe, kannst wählen, wen du willst. Aber verstehst du, diese Sozialisten, es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, lebst du wie der Teufel. Und es vererbt sich weiter. Das vererbt sich weiter. Es lag nicht an der Frucht, dass die Menschen verloren gingen, dass sie davon gegessen haben. Nein, an dem Ungehorsam. Die Frucht war ganz harmlos. Eine Feige. Aber dadurch, dass Gott hier ein Schild hingehängt hat, Essen verboten. Verstehst? Und der Mensch das genommen hat, so heimlich. Es war ihre Entscheidung, dass die Sünde hervorbrachte. Sie bezweifelten Gott und deshalb mussten sie sterben, weil sie Gott bezweifelten. Sie glaubten, sie würden dadurch besser, weiser, klüger, höher, geiler, was auch immer. Paulus sagt in Römer Kapitel 14, Vers 23, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, aus dem Glauben an Gott. Egal was es ist, alles, was nicht aus dem Glauben an Gott kommt, ist Sünde. Und bei Gott ist alles rein und heilig. Und deshalb sagt der Herr zu Petrus damals, als er zum Cornelius gehen sollte, was ich gereinigt habe, das nennst du nicht gemein. Das geht dich nichts an. Was nicht aus dem Glauben kommt. Und als Hiob so seine Leidenszeit zusammenfasst und summa summarum, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich geglaubt habe. Das, was du befürchtest, das schadet dir. Was nicht aus dem Glauben kommt. Eigentlich darfst du alles und kannst alles. Dir ist alles erlaubt. Aber wenn du dann Zweifel hast und der Teufel versucht, Zweifel zu streuen, wir essen das nicht, wir tun das nicht und so weiter, dann fragst du warum und dann machst du dir Gedanken und tust es nicht. Was du nicht aus Überzeugung tust, Bruder, Schwester, ist Mist, ist verkehrt. Es bringt nichts und es wird ein Fehlschlag bei dir werden. Deshalb, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. So steht in der Bibel. Damit Gott sich in deinem Leben auswirkt und so weiter, muss Gott etwas tun. Er muss genau das, den Sündenfall umkehren. Dass du sagst, also, wir sind in der Sünde, wir sind Sünder, wir sind verloren, aber jetzt, wir drehen den Spieß um 180 Grad. Jetzt werden wir Gott gehorsam sein. Jetzt gehorche ich Gott. Was er mir sagt, das werde ich tun. Glauben und Gehorsam hängen sehr eng zusammen. Glaube und gehorche dem Wort Gottes und du machst all die Dinge, all den ganzen Fluch rückgängig. Den ganzen Fluch, das ganze Verderben machst du rückgängig. Die Sünde von Adam hat Fluch gebracht, aber der Gehorsam zum Wort Gottes, was er euch sagt, das tut. Der Glaube an Jesus Christus bringt den Fluch wieder zum Segen. Und der Glaube ist nicht mehr, dass wir Gott in Frage stellen, sondern einfach bedingungslos gehorchen. Das ist Glaube. Verstehe nicht. Warum muss ich das verstehen? Ich verstehe so vieles nicht in dieser Welt. Ich kann vieles nicht erklären. Aber ich glaube, dass es so ist. Gott hat keine andere Wahl gehabt, als den Glauben als Voraussetzung zu nehmen für unsere Erlösung. Und das verlangt er von jedem Einzelnen. Wenn du dem Gericht Gottes entgehen willst, glaub, dass Jesus Christus der Retter und der Heiland der Welt ist. Mehr nicht. Auch wenn du nicht spürst, einfach, du glaubst, wegen dieser Ungehorsam und dass sie diese verbotene Frucht gegessen haben, diese ersten Menschen, sind wir jetzt verdorben. Aber genauso wie durch einen die Sünde in diese Welt kam, so kommt das Leben durch den einen, Jesus Christus, zu uns. Also diese Umkehrung. Wenn 6 die Sünde war, so kann jetzt die Enthaltsamkeit von 6 die Rettung sein. Wenn vorher stehlend die Sünde war, die ursprüngliche Sünde war, so kann jetzt das Geben der Segen sein. In der Johannes der Täufer predigt. Also der Dieb, was muss er tun? Er soll arbeiten und er soll Gutes tun. Unterstützen. Nicht mehr stehlen, der Dieb. Und der Mörder, der sollte anderen Leuten helfen zum Leben. Der Kriegsmann. Hör mal die Predigt von Johannes dem Täufer. Lies mal, was er dort predigt, die zu Buße kamen. Aber dann kommen natürlich die Pharisäer mit ihren Hüten, die Sadduzäer. Und dann sagt er, ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen? Die waren schon perfekt. Also, wenn Lügen die Ursünde war bei dir, dann fang an, die Wahrheit zu reden, so gut du kannst. Und bitte Gott, Herr, gib mir eine gelehrte Zunge. Mach mich stille, dass ich nicht so viel quatsche. Und es nicht über andere rede und nicht andere richte und so weiter. Gott musste die Natur der Sünde durch die Umkehrung zur Rettung machen. Damals hat der Mensch nicht geglaubt, nicht gehorcht. Jetzt gehorchen wir Gott. Und Gehorsam ist besser wie Opfer. Der Zweifel war das Problem. Jetzt ist der Glaube die Lösung. Wenn du Gott verstehen willst, musst du wieder zum Ursprung der Dinge zurückkommen, anfangen Gott zu gehorchen. Die Ursünde beim Teufel war Stolz, Einbildung. An meinem Wesen soll die Welt genießen. Stolz. Wenn du hier Gott erleben möchtest und Gott gefallen möchtest, werde demütig. Denn dem Demütigen schenkt er Gnade. Werde demütig vor Gott. Kehre das Gesetz um. Und du weißt, was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Hebräer 11, Vers 3 nochmals. Durch unseren Glauben verstehen oder erkennen wir, dass die ganze Welt, also die ganzen Welten, Universum, der gesamte Kosmos, durch Gottes Wort geschaffen wurde. Alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren ist entstanden. Weißt du, das Sichtbare ist eingerahmt vom Unsichtbaren. Dinge, die sind aus dem Nichts entstanden. Gott sprach und die Erde brachte hervor. Alles, was wir sehen, ist eigentlich nicht geschaffen worden, sondern Gott sagte, es werde, es werde, es werde, es werde und es ward. Das Einzige, was Gott gemacht hat, hat den Menschen gemacht, aus dem Klumpen dieser Erde, aus den Stoffen dieser Erde. Aber der Rahmen ist, und Gott sprach. Und warum hat er das so gemacht? Weil der Mensch Gott nicht gehorcht hat. Hat er gesprochen, die Erde bringe hervor. Es ist, was Gott hier gemacht hat, muss überlegen. Weißt du, der Mensch geht nur noch nach dem, was er sieht. Und die Erde bringe hervor. Es werde Licht. Die Bibel, weißt du, Der Sündenfall kam durch das Sehen. Der Mensch sah, er sieht gut aus und es macht klug, es macht super intelligent. Und jetzt, was passiert jetzt? Das Wort Gottes muss wieder zum Ursprung zurück. Wir lesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 16, denn durch ihn ist alles geschaffen worden. Dinge im Himmel und Dinge hier auf Erden, sichtbar und unsichtbar. Ob Throne oder Mächte oder Herrscher oder Obrigkeiten. Alle Dinge wurden von ihm und für ihn geschaffen. Er ist vor allem Dingen und in allen Dingen ist er, der alles zusammenfasst. Ist er. Und das ist Jesus Christus für uns. In Jesus existiert das gesamte Universum nur deswegen. Und Johannes 1, Vers 1 bis 3, das Wort wurde Fleisch. Und deshalb die einzige Möglichkeit, du musst Jesus sehen. Gott sandte seinen Sohn, damit wir sehen ihn. Wir sahen seine Herrlichkeit. Da heißt es hier im Johannes 1, Vers 1, damit fängt das Evangelium hier des Johannes an. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und er war am Anfang bei Gott. Und durch ihn ist alles gemacht, was gemacht worden ist. Ohne ihn wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Bevor Jesus geboren wurde, war er das Wort Gottes. Und ich sage dir ein Geheimnis. Heute scheiden sich die Geister an Jesus. Sag Jesus und Jalousien gehen runter. Leute drehen sich um. Du kannst von allem reden. Von Allah kannst reden, von Buddha kannst reden von all diesen großen Gelehrten, Philosophen und alles Mögliche kannst du erwähnen. Aber sag Jesus ist ein Fremdkörper. Passt nicht in unsere Welt hinein. Jesus, er war bei Gott. Das einzige große Problem bei den Juden war, sie waren gut, aber sie glaubten nicht an Jesus. Das war ihre Sünde, ihre große Sünde, die nicht vergeben werden konnte. Und wenn sie sterben, in die Ewigkeit gehen, sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Muss nicht warten, bis er da auf dem Ölberg kommt. Nein, wenn sie tot sind, schon allein in den ersten Sekunden sehen sie, sie werden Jesus sehen. Menschen gehen in die Gottesferne, nur weil sie nicht an Jesus glauben. Unser Glaube beweist sich allein. Glaubst du an Jesus? Kennst du Jesus? Wenn du das kannst, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren werden. Und Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. In Genesis Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Und er trennte das Licht. Alles geschah durch das Wort. Er sprach. Er sprach. Es geschah nicht durch den Urknall. Beachte diese Reihenfolge. Gott sprach und es wurde. Und auch hier, Gott sandte Jesus. Und wer jetzt an ihn glaubt, der geht nicht verloren. Was nicht gesehen wird für den normalen Menschen, für den irdischen Menschen, das kann er nicht glauben. Ich glaube nur das, was ich sehe. Gott kannst du nicht sehen. Niemand hat Gott gesehen. Und wenn er Gott sehen würde, würde er sterben. So steht es in der Bibel. Aber Jesus kannst du sehen. Und dann musst du nicht nach Palästina gehen, sondern nur deine Bibel aufschlagen und die Evangelien lesen. Und was die Apostel erzählen, wir sahen seine Herrlichkeit. Entweder glaubst du den Aposteln oder sie sind Lügner. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben berührt, wir haben mit ihm gegessen, mit ihm getrunken, mit ihm getanzt. Mit ihm auf dem Wasser spazieren gewesen waren wir. Nichts existiert ohne Jesus. Und wir haben ihn gesehen. Der Mensch konnte nur glauben, was er sah. Denn seine Augen wurden geöffnet. Plötzlich hat er gesehen, wir sind alle nackt. Wir sind nichts. Ohne Jesus sind wir nackt, bloß, jämmerlich und elend. Das ist diese Geschichte. Nicht, dass die beiden nackt herumgelaufen sind im Paradies. Jetzt verstehen wir, warum es so schrecklich war, dass der Mensch sich an die Schöpfung vergriffen hat. Er war die Krone der Schöpfung. Deshalb heute, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Wenn die erlösend, die Schöpfung wieder sind happy. Jetzt sterben die Bienen, jetzt sterben die Vögel, jetzt sterben die Kreaturen, alles mögliche stirbt. Warum? Weil der Mensch habgierig ist, egoistisch ist, die Krone der Schöpfung versagt hat. Aber dann, wenn die Kinder Gottes die Erlösung in die Erlösung hineingehen, da wird wieder alles perfekt. Die ganze Schöpfung sehnt sich, dass man wieder dem Wort Gottes gehorcht. Und ich habe eines festgestellt, fang an, dem Wort Gottes in deiner Umgebung, so wo du bist, was du machst, zu gehorchen, so im Kleinen, in deinem Kiez. Fang an, das zu tun, was er dir sagt. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Darum ist der Glaube an das Wort Gottes so wichtig für deine und meine und unsere Wiederherstellung. Nicht nur der Schöpfung, sondern unsere Wiederherstellung. Das Logos, das Wort, das geschriebene Wort muss wieder Wirklichkeit werden. Nur das persönliche Wort, wie das Rhema. Gott hat zu mir gesprochen. Tut mir leid. Du wirst es nicht verstehen. Und niemand muss dich verstehen. Du musst ja Gott gefallen und nicht den Menschen. So, und plötzlich merkst du, bei mir verändert sich so viel, meine Situation wird anders. Dieses personifizierte Wort Gottes, Jesus Christus heute, ist die Weisheit Gottes für mich. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 24. Er ist mir gemacht zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur, was weiß ich, für die ganze Gottseligkeit. Er ist der Baum des Lebens. Der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben, damit er sich nicht am Baum des Lebens vergreift. Denn stell dir mal vor, er wäre in seiner Erkenntnis von Gut und Böse, er wäre, hätte ewiges Leben. Ohne der Erlösung, ohne Jesus, der wäre für ewig verdammt. Aber Gott sei Dank, es war Gnade, dass Gott ihn vertrieben hat aus dem Paradies. Und dass er jetzt, dass wir jetzt erst durch Jesus wieder zurückkommen, dass wir diesen Fluch umkehren zum Segen. Wenn wir wieder anfangen, an das Wort zu glauben, dann sagt die Bibel, er ist das Baum des Lebens, Offenbarung Kapitel 2, Vers 7 und Kapitel 22, Vers 14. Und jetzt dürfen wir essen. Deshalb feiern wir beim Abendmahl und sagen wir, das ist mein Leib. Esst und trinket alle daraus und dann davon. Der Mensch soll wieder essen, Jesus genießen. Gott sagt, jetzt ist der Mensch einer wie wir geworden, verstehst du? Dieser dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Mensch ist so geworden wie er. Wenn wir jetzt nicht Jesus hätten und Jesus kam, die zweite Person der Gottheit, um uns zu erlösen, einer, den wir jetzt sehen können, berühren können. Und da heißt es ja von den Weisen aus dem Morgenland an, sie sahen, sie haben ihr Herz geöffnet und, die, und ihn angebetet und jetzt sind auf einem anderen Weg nach Hause gegangen, was das immer heißt. Ein anderes Leben geführt. Deswegen wurde Jesus Mensch, um uns von dem Fluch zu erlösen. Wir müssen immer nur was sehen. Ich kann nur glauben, was ich sehe. Lies das Evangelium und du siehst die Wunder Jesu. Er ist gekommen, wiederherzustellen, zu heilen, die Menschen zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Das Wort Gottes ist die Quelle unseres Lebens. Weißt du, entscheide dich für die Bibel, ganz einfach. Ja, Herr, das bist du. Das ist für mich. Und weil der Mensch damals gegen das Wort Gottes gesündigt hat und sich vergriffen hat, wurde der Mensch Fleisch. Und deswegen wurde Jesus das Wort Fleisch und wohnte unter uns. Er wohnte unter uns. Der Mensch hatte das Wort verlassen, aber das Wort kam zu uns. Die Worte, die ich dir spreche, sind Geist und Leben, sagt Jesus. Er kam zu uns. Aufgrund dessen, damit der Mensch wieder mal vernünftig wird. Der Mensch hat seine geistige Vereinigung mit Gott verloren, diesen Kontakt. Wo soll ich Gott erklären? Wo ist er denn? Wo sitzt er? Über den Wolken irgendwo weit weg? Auf irgendeinem Planeten? Nee. Gott will wieder in unserer Mitte sein. Und deshalb kam Jesus. Und wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und auch den Heiligen Geist empfängt er auch. Als Adam und Eva sündigten, verließen sie das geistliche Reich und sie zogen das physische Reich hinein, den physischen Bereich. Alles wurde sichtbar. Wir sind nackt vor dem Teufel. Was ist mit uns los? Verstehst du? Plötzlich merkten sie, dass mit ihnen was nicht stimmt. Ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten, 1. Mose 3, Vers 7, dass mit ihnen was nicht stimmt. Und dann haben sie sich selbst verkleidet, Feigenblätter genommen, vor dem Fall des Menschen, vor der Rebellion, wo solange sie dem Wort Gottes gehorchen, war alles koscher, war alles in Ordnung, war alles sauber. Aber hinterher alles verflucht, verdammt. Und so passiert es bei den Leuten, vor allem pietistischen, pharisäischen Kreisen, die sehen überall den schwarzen Teufel. Das ist nicht richtig, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Weißt du, nur das Sichtbare, nur das, was sie sehen. Aber Gott will uns wieder anders sehen machen, geistlich sehen. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keines Menschen Herz geglaubt hat, das hat er für uns bereitet, damit wir volles Leben und volles Genüge haben. Sie sah die Frucht an. Verstehst du, damit fing alles an, mit den Augen. Und deshalb sagt die Bibel, passt auf die Augenlust. Ich habe eines festgestellt, wenn du Gott vertraust, musst du nichts mehr sehen. Deshalb verstehe ich, was der Herr Jesus sagt dem Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also ich habe eines festgestellt, wenn ich dem Wort Gottes glaube und lese, steht geschrieben, das ist der Plan Gottes für meine Erlösung, dann muss ich nicht groß was sehen oder spüren. Sein Wort ist Wahrheit und es trägt mich. Das Wort Gottes muss wieder bei uns Fleisch werden und unter uns wieder wohnen. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einen einzigen, der vom Vater ausgegangen ist, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben das gesehen, Gnade und Wahrheit. So ist Jesus in unsere Welt hineingetreten, damit der Mensch wieder glauben kann, weil er das Wort Gottes damals abgelehnt hat. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Hör diese, was diese Aposteln, Jünger Jesu geschrieben haben. Was wir von Anfang an gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, die wir angeschaut haben und unsere Hände haben es berührt, verkündigen wir euch das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens vom Baum des Lebens. Das Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen es. Und wir verkünden euch das ewige Leben, das mit dem Vater war und uns erschienen ist. Also wenn du Jesus nicht glaubst, kannst machen, was du willst. Bist verloren. Merkst du hier, was das heißt? Wir haben gehört, wir haben geschaut, unsere Hände haben es berührt, wir haben es gesehen, hundertprozentig. Das ist für uns die Wahrheit. Und die haben sogar ihr Leben dafür gelassen, die Aposteln. Fast alle. Und solange der Mensch das Wort nicht mit seinen Sinnen berührt, konnte er nicht glauben. Ja, ist es wirklich wahr? Gott kannst du nicht begegnen, den Heiligen Geist hast du auch noch nicht gesehen. Aber den Sohn, den Herrn Jesus Christus, der ist uns erschienen. Also, das Wort musste Fleisch werden. Wenn heute jemand an Jesus glaubt, glaubt er tatsächlich an das Wort. Das Wort ist erschienen. An Jesus zu glauben, hebt die Sünde Adams wieder auf. Wie durch einen die Verdammnis kam, so kommt die Gnade durch den anderen, durch Jesus Christus. Weil Jesus Gott gehorchte und von ihm heißt es, und auf ihn ruhte das Wohlgefallen Gottes. Das ist so viel Theologie, was ich heute bringe. Aber ich denke, es ist wichtig, dass du es verstehst. Meine Erlösung, deine Erlösung. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, steht einmal in der Bibel. Aber jeder kann, wenn er das liest, sagt, jawohl, das ist wahr. Du liest ja auch einen Krimi oder einen Roman oder eine Biografie oder irgendeine Darstellung im Lexikon oder sonst wo und sagst, jawohl, das ist so. Du warst noch nie, du hast auch, weißt du, wir glauben, dass die Erde rund ist und der Erdumfang so und so ist. Du hast es noch nicht vermessen. Keiner von uns hat es kaum vermessen. Höchstens irgendein Satellit. Aber wir glauben das. Und genauso ist, Jesus ist erschienen. Glaub es doch. Andere haben es gemacht. Und wir haben diese viele Dinge selber gar nicht gemacht. Sind wir dann auch gar nicht in der Lage dazu. Aber irgendjemand hat es gemacht. Jesus ist gekommen. Die Apostel sind seine Zeugen. Was sie gesehen haben. Und ich glaube das. Und ich glaube nicht, weil die mir erzählt haben. In meiner Bibel heißt es, und ihr werdet inne werden. Hier drin, im Herzen. Ob die Lehre von Gott ist oder von mir. Oder Menschen, von wem? Von irgendeinem Religionsstifter. Du kannst Buddha nehmen, du kannst Mohammed nehmen, du kannst die ganzen Heiligen nehmen, was die gesagt haben. Niemand kann sagen, ihr werdet inne werden, dass die Lehre von mir ist. Oder von Gott. Ihr werdet es erfahren. Und wir sehen also die Bibel permanent. Jesus hat was gesagt. Und plötzlich springt die Frau da von Samaria schnell auf und rennt in die Stadt und erzählt, der Mann hat mir alles gesagt. Wenn ich genau nachfrage, was hat er wirklich gesagt? Nicht viel. Wir müssen uns entscheiden. Entweder glaube ich dem Zeugnis der Überlieferung, entweder glaube ich der Zeitung, glaube ich der Nachrichten, oder ist es ein Fake? Entweder glaube ich oder nicht dem Zeugnis der Jünger, oder glaube ich nur, was ich sehe? Ja, ich lese. Die sind interessant. Ich kann einen Christen sehen und ich werde nächsten Tage über Christsein sprechen. Du schaust einen Christen an, der managt sein Leben, nicht nur Kirchenleute, so lieben Heilandsleute, die kannst du vergessen. Aber Leute, die mit Jesus leben, die gehen durch die Hölle, die verkraften das und die meistern ihr Leben, die machen keine Show, aber sie bewähren sich, behaupten sich. Das sind Menschen, so wie diese ganzen Zeugen aus Hebräer 11, sie glauben, was Gott gesagt hat und tun es auch und leben es auch, sind Vorbilder. Und jetzt, also Gott, wenn der gesegnet wurde, wenn du dem geholfen hast, wenn du das Gleiche getan hast, was in der Bibel damals war und sogar noch der das erlebt, danke Herr, ich will es auch haben. Gott hat nicht vor, dass wir nur noch nach unseren Sinnen leben. Nein, wir sollen im Geist leben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gott gibt uns seinen Geist. Weißt du, du bekommst die Sündenvergebung, nur weil du an Jesus glaubst. Du kriegst Sündenvergebung. Und du kriegst den Heiligen Geist, weil du jetzt, nachdem du Sündenvergebung hast, du glaubst an Gott, Heiliger Geist. Und dieser zieht ein. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann, sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und zum Thomas sagt er, Johannes 20, Vers 29, Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber gesegnet sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Wir sind heute viel weiter, viel gesegneter, mehr als die Apostel. Wir glauben, was die uns erzählen, was uns in der Bibel niedergeschrieben wurde, was uns überliefert wurde. Ich glaube, und gesegnet, sagt der Herr, sind die, die haben das nicht gesehen, was ihr seht, aber sie glauben trotzdem. Also, wir sind privilegiert. Gott hätte Jesus auf dieser Erde lassen können. Aber der hat nur ein paar ihn gesehen. Nur ein paar an ihn geglaubt. Jetzt ist der Heilige Geist da. Und 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Jesus fuhr in die unsichtbare Welt auf. Und jetzt müssen wir im Glauben leben. Das stimmt. Das ist wahr. Johannes 16, Vers 7. Ich sage dir die Wahrheit unter euch. Es ist zu deinem Besten, dass ich weggehe. Wenn ich hier geblieben wäre, ihr könnt nicht den Heiligen Geist empfangen. Und wenn ich nicht weggehe, wird der Ratgeber, Johannes 16, Vers 7, der Ratgeber, dieser Tröster, dieser Parakletos, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, so werde ich ihn euch senden. Plötzlich hast du ein Zeugnis, eine Überzeugung. Plötzlich bist du gewiss. Und das ist der erste Akt des Glaubens, das nachher als Folge ist, dass du den Heiligen Geist als Kraft Gottes erlebst. Die Gnade Gottes, ich kann es fassen. Weißt du, können Leute reden und machen, was sie wollen. Du sagst, das können wir nicht nehmen, können wir am Kopf abschneiden. Aber das, was ich erlebt habe, könnt ihr mir nicht nehmen. Und weil wir nicht mehr im Reich der Sinne leben, sondern im Reich des Geistes. Wir haben etwas gesehen, etwas erlebt. Wir haben den Herrn gesehen. Wir sind dem Herrn begegnet, obwohl wir ihm gar nicht begegnet sind. So, es ist leicht, eine solche Person zu empfangen, die plötzlich bei uns da ist, aufzunehmen. Ja, Herr Jesus, du bist im Stall von Bethlehem geboren. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Ich glaube, dass das wahr ist. Dass es keine Legende, kein Märchen ist. Der Teufel möchte das alles als Märchen abtun. Und du siehst immer wieder so, Jesus ist nicht gestorben. Die Moslems sagen, da haben sie einen Fremden gekreuzigt und der Richtige ist abgehauen. Den hat er versteckt irgendwo, der liebe Gott. Vergiss es, der Richtige ist gestorben. Der Richtige ist auferstanden und der Richtige wird auch wiederkommen. Wir glauben an den richtigen Jesus. Schau dir genau an, was Jesus über den Geist gesagt hat. Und ich werde den Vater fragen oder bitten, und er wird euch einen anderen Tröster senden. Und er wird bei euch bleiben, ewiglich. Und du hast ein Gespür, der Heilige Geist ist da. Könnten wir machen, was ihr wollt. Johannes 14, Vers 16. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Kann es nicht. Selbst wenn sie möchte. Die können was nachmachen. Aber du und ich, weil wir Jesus akzeptieren, das Wort akzeptieren, empfangen wir den Heiligen Geist. Das ist so einfach. Die Welt kann ihn nicht akzeptieren. Die Welt wird auch den Heiligen Geist gar nicht erkennen. Aber das Wirken des Heiligen Geistes in deinem persönlichen Leben. Verstehst du? Ja, der benimmt sich so komisch, so blöd. Verstehst du? Der macht das nicht mehr mit und er macht das nicht mehr mit und er geht dort nicht mehr hin und er lebt so und so. Verstehst du? So alternativ. Der passt gar nicht mehr in unser Konzept rein. Der ist außerhalb dieses Systems, dieses Weltsystems. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht annehmen, nicht einmal sehen, auch nicht riechen. 1. Korinther 2, Vers 12 und Vers 14. Da heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott ist, damit wir verstehen, was Gott uns freiwillig gegeben hat. Das ist freiwillig. Der Heilige Geist ist eine freiwillige Gabe Gottes, ein freiwilliges Geschenk. Ich muss es nicht haben, aber es ist freiwillig, obendrauf. Der Geist Gottes, Dinge, die aus dem Geist kommen, es ist für die Welt draußen eine Torheit. Sie verstehen es nicht. Und so weiter, denn diese Dinge müssen geistlich wahrgenommen werden. Unsere Augen müssen wieder für den Geist geöffnet sein. Das, was der Adam vor dem Sündenfall hatte, das kommt wieder zurück, wenn du Jesus akzeptierst und sagst, ich gehorche dem Herrn. Viele Menschen halten die Verheißungen Gottes und so weiter als töricht, als Dummheit, Zungenreden, Befreiungsdienst, Exorzismus oder die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist töricht, das ist alles Unsinn, dumm, unverständlich. Aber wir haben den Geist empfangen. Tut mir leid. Ich lebe aus dem Geist. Ich wandle im Geist, obwohl ich mit meinem Fleisch hier bin. Wir leben nach der Lehre des Geistes. Der Heilige Geist öffnet unser Verständnis. Plötzlich können wir Dinge tun, die die Welt nicht versteht. Ich denke nur an Philippus. Der steht in Samaria, eine große Erweckung. Die ganze Stadt bekehrt sich. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, geh auf die Straße nach Gaza, diese einsame Gasse, mach das. Und er weiß, hier werde ich noch gebraucht, da sind noch so viele Seelen, die müssen noch getauft werden, die müssen noch belehrt werden. Aber der Heilige Geist sagt, geh auf die Straße nach Gaza. Und er macht es und wird ein Segen für den Äthiopier, bringt ein ganzes Volk zum Herrn. Viele Menschen, die haben keine Ahnung, weil sie sich nicht vom Geist Gottes leiten. Die denken, da macht er doch etwas. So mittendrin sagt er ab. Ich habe den Jack Coe hier mal bei mir gehabt. Ein alter Heilungsprediger aus USA. Aber sein Sohn war da. Und man erzählt was von seinem Vater. Weißt du, vom Geist geleitet sein, was das bedeutet. Weißt du, das größte Zelt damals, der Zeit gehabt, mit etwa 10.000 Leuten. Ein großes Missionszelt. Und er hat in einer Stadt das Zelt aufgebaut und die waren fertig, die Evangelisation sollte beginnen, dieser Kreuzzug, diese Evangeliumskampagne sollte beginnen. Plötzlich sagt der Heilige Geist, bau dein Zelt ganz schnell ab und verlass diese Stadt, eine Flut wird kommen. Und weißt du, die Leute haben sich aufgeregt, weißt du, jetzt macht er das Zelt, baut er auf und er zieht weg. Und der letzte Lastwagen hat die Stadt verlassen, da kam ein Sturm, eine Flut, und da, wo das Zelt gestanden wäre, da war alles unter Wasser. Wäre alles unter Wasser gewesen. Weißt du, die Welt versteht nicht, wenn du dann plötzlich Dinge tust, Entscheidungen triffst, die denen gegen den Strich geht, gegen die Logik geht. Wir wandeln nicht mehr nach dem, was wir sehen, sondern was der Heilige Geist uns lehrt. Er öffnet unsere Augen, dass wir die Dinge ganz anders sehen plötzlich. Dass wir ganz anders die Dinge verstehen. Dieselbe Bibelstelle. Mir geht es so. Plötzlich verstehe ich die Bibelstelle. Die gleiche Bibelstelle, was ich schon vielleicht mal 100 Mal selber gelesen habe, verstehe ich das total anders. Wie wird ein junger Mann und junge Frau, ich gehe wieder noch zurück auf meinen Taufspruch, wie wird sie den Weg Gottes unsträflich gehen, wenn sie sich hält oder er sich hält an Gottes Wort? Vater im Himmel, ich danke dir an dein Wort, für dein Wort, ich danke dir für das Evangelium. Ich danke dir, dass wir Dinge so nehmen dürfen, wie dein Wort es sagt, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Herr, wir wollen deinem Wort folgen und nicht der Meinung der Leute, nicht der öffentlichen Meinung, nicht der Meinung der Medien, sondern das, was dein Wort sagt. Und dein Wort ist nichts anderes wie die Wahrheit. Ich danke dir von ganzem Herzen. Heiliger Geist, binde uns noch viel mehr an dein Wort. Dein Wort soll für uns wie eine Beute sein, eine große Beute, die wir irgendwo gemacht haben. Wenn wir das einmal geschmeckt und gekostet haben, dann wollen wir es nicht mehr zurückgeben und nicht mehr zurücklassen. Öffne unsere Augen, dass wir Jesus sehen. Das Wort, die Wahrheit, das Leben, den Weg. Halleluja, dass wir diese Dinge alle wieder sehen und ganz neu entdecken. Vater, in Jesu Namen segne auch meine Freunde und alle, die jetzt diese Botschaft hier hören im Internet oder wo auch immer. Du bist bei ihnen. Danke, Jesus. Amen.